Eine Hitzewelle, in der Manhattan gerade dampfte und schmolz, hatte durch ihren ungewohnten exotischen Charakter etwas Stimulierendes. So hatte man Hitze noch nicht gekannt, als eine Tag- und Nacht andauernde Backofentemperatur, die den harten Asphalt wie Lehm ungepflasterter Straßen aufweichen ließ. Klimaanlagen waren damals in Privatwohnungen noch nicht gebräuchlich. So ließ man immer alle Fenster offen stehen, zwecks Cross-Ventilation, trotz jener verdächtigen Feuerleitern, die an den Rückseiten aller Häuser im Zickzack vom Hof bis zum Dach hinaufführen, um unsportlichen Einbrechern das Fassadenklettern zu ersparen. Und man sah mit Staunen durch die gleichfalls offenen Fenster der vielen rückwärtigen Wohnungen zur Nachtzeit lauter völlig unbekleidete Menschen, die erschöpft auf Schaukelstühlen hingen, an Schreibtischen hockten oder in der Küche hantierten, als wäre New York eine einzige Kolonie für Nacktkultur. Aber bald schaute man einer allgemeinen Konvention gemäß, auch aus ästhetischer Selbstschonung, nicht mehr hin. Und wenn man einmal der sich niemals lindernden Treibhausluft wegen stöhnte, sagte Dorothy Thompsons Maid, eine maternal-prophetische Schottländerin namens Emily Carter, das spürt man nur im Anfang. Wenn man länger in Amerika lebt, dann verdünnt sich das Blut und dann merkt man das gar nicht mehr. Wir Europäer, sagte sie, wir haben überhaupt viel zu dickes Blut. Wir waren in Dorothys großer Wohnung fürstlich untergebracht. Sie selbst war noch im Westen. Sinclair Lewis wohnte damals schon nicht mehr mit ihr zusammen und besuchte sie nur gelegentlich auf dem Land. Sie beschäftigte 3 Sekretärinnen, die sich, wenn sie nicht gerade im Büro die Post erledigten oder telefonische Aufträge entgegennahmen, aufs Freundlichste um unsere Eingewöhnung kümmerten, sowie ein für amerikanische Verhältnisse ungewöhnlich zahlreiches Hauspersonal. Ihr 10-jähriger Sohn Michael aus der Ehe mit Sinclair Lewis war schon in ihrem Landhaus in Vermont. Wir hatten die Wohnung ganz für uns allein und ihre Adresse verschaffte uns überall einen unerwarteten Respekt. Sie galt in dieser Zeit als die First Lady des amerikanischen Schrifttums und es ging mehr scherzhaft, aber kennzeichnend für ihre Stellung die Rede, dass sie bei der nächsten Wahl als erster weiblicher Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren werde. Wir wurden als Neuankömmlinge immerfort eingeladen und durch die interessantesten Stadtteile geschleift, zu den Negern in Harlem, ins Chinesenviertel, von den Spaniern und Italienern zu den Künstlerkneipen von Greenwich Village, kurz The Village genannt. Es war eine kolossale Völker- und Menschenparade auf Manhattans Popular Pavements, wie es bei Walt Whitman heißt. Die eminenten Gegensätze zwischen den eleganten Straßen wie der 5. und der Park Avenue mit ihren damals noch nicht umgebauten opulenten Millionärshäusern aus der amerikanischen Gründerzeit und der wüsten und schmutzigen 3., durch die noch die lärmige Hochbahn ratterte, zwischen kühn aufgetürmten Wolkenkratzern, denen zum Teil eine monumentale Schönheit eignet, den altmodischen Braunsteinhäusern und den durchwimmelten Quartieren der kleinen Leute, das alles übte eine täglich neue Faszination aus. Mir stieg die Hitze zuerst wie ein euphorisches Fieber in den Kopf. 10-mal am Tag benutzte ich Dorothys gläsernen Duschraum für kalte Schauern und in der Nacht, in der man ohnehin nicht schlafen konnte, zog ich unermüdlich in der Stadt herum, sog die vulgären Laute, den Popcorngeruch am Times Square, die plötzliche hohle Stille in den Seitenstraßen, das Lichtergetaumel, Kreischen von Autobremsen und ferne Heulen von Schiffssirenen wie ein Elixier der Fremdheit in mich ein, dem eine neue vitalisierende Frequenz innewohnte. Hier fühlte ich, darf man nicht müde, nicht alt, nicht krank werden. Also erhalte dich jung, gesund und frisch, solange du kannst. Freunde erwarteten und umarmten mich in Hollywood. Es war des Wiedersehens kein Ende. Albrecht Josef, der Gefährte meiner Kieler, Berliner, Hendorfer Jahre, Bruno Frank und seine Frau Liesel, Tochter der Fritzi Massari, die ihre erste Station nach der Flucht aus Deutschland bei uns im Salzburgischen gemacht hatten, Marlene Dietrich mit ihrer prachtvollen, warmherzigen Kameraderie, Remarque hatte im Park des Beverly Hills Hotels, in dem ich ein Zimmer bezog, einen hübschen Bungalow gemietet. Wir saßen da nächtelang zusammen, tranken Rum oder Wodka und taten, als säßen wir bei Herrn Weizenblut im alten Neva-Grill am Berliner Wittenbergplatz oder in Henry Benders Künstlerclub. Die deutschen Filmregisseure Lubitsch, Dietele, Fritz Lang luden mich in ihre Häuser zu ihren Partys ein, bei denen man immer wieder andere Bekannte aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich, England traf. Sie kannten meine Stücke und Schriften, aber sie konnten sie für den amerikanischen Markt nicht verwenden und brauchten für ihre Drehbücher versierte Hollywoodianer. Auf dem Sunset Boulevard, mitten im Stoßverkehr, sah ich, selbst in einem Wagen sitzend, Helene Thiemich allein am Steuer ihres Autos. Sie sah mich auch und sie wird sich erinnern, dass es fast einen Straßenunfall gab, weil ich dem Chauffeur ins Lenkrad fiel und sie gleichzeitig hart auf die Bremse trat. Im nächsten Moment saß ich des wütenden Hupens der anderen ungeachtet neben ihr im Wagen. Ich sah Max Reinhardt wieder und Berthold Viertel und dessen Frau Salka, die damals noch die Drehbücher für Greta Garbos Filme schrieb, während Berthold sich zornig und kompromisslos, daher auch gewöhnlich ohne Job, mit den Gewaltigen der Filmindustrie herumstritt. Ich traf Kurt Götz, den elegantesten, geistreichsten Komödienschreiber und Spieler der 20er Jahre, jetzt der kameradschaftlichste und hilfsbereiteste unter allen besser gestellten Kollegen, und seine liebe und kluge Frau, die Schauspielerin Valerie Martens. Ich traf den großen Albert Bassermann, der schon um die 70 von seiner Frau Else abgehört, wie ein fleißiger Schulknabe Englisch lernte, das dann in seinem Mund genauso mannheimerisch klang wie sein Deutsch und der es gelassen auf sich nahm, vor einem Filmstab, von dem niemand je seinen Namen gehört hatte, zum Vorsprechen und zu Probeaufnahmen anzutreten. Ich traf im Vorzimmer der Warner Bros. Studios, halb verhungert auf eine Chance wartend, den jungen Ernst Häusermann aus Wien, heute Direktor des Burgtheaters, und konnte ihm, da ich gerade aus dem Büro des Chefs kam und dort meinen Vertrag bekommen hatte, seine Chance verschaffen. Man traf auch vereinzelte Amerikaner, mächtige, allgewaltige, die Könige eines Weltreichs auf tönernen Füßen, zu denen ich durch meinen Agenten und meine Freunde Zutritt erhielt und die sich zunächst einem als Erfolgsautor im alten Land etikettierten Ankömmling gegenüber sehr entgegenkommen zeichnen. Sie rechneten damit, dass man sich anpassen, umstellen, in ihren Betriebsprozess und Arbeitsstil einfügen werde. Und ich bekam jenen berüchtigten 7-jährigen Vertrag, der in meinem Fall mit der beträchtlichen Summe von $750 die Woche begann, dafür den Vertragsnehmer bedingungslos seiner Firma verpflichtete. Diese jedoch jederzeit zur Kündigung und Entlassung innerhalb einer Wochenfrist berechtigt. Man hatte in diesen Verträgen eine Klausel zu unterschreiben, die lautete: Ich erkläre und bestätige, dass der Begriff des sogenannten geistigen Eigentums innerhalb dieser Vertragsbindung nicht existiert. Das heißt, was immer man im Auftrag des Studios schrieb, gehörte wie eine abgelieferte Ware dem Produzenten. Er konnte damit machen, was er wollte. Es benutzen, wegwerfen, umschreiben lassen, abändern, ohne irgendwelches Einspruchs- oder Mitspracherecht von Seiten des eigentlich Produzierenden. Ich saß im Schreiberhaus, so nannte ich The Writer's Building, einem weiträumigen Gebäude, in dem es viele große, wohleingerichtete Büros für die Filmschreiber gab. Auch mir wurde ein solches Büro zugeteilt, mit einem Überfluss an Schreibzubehör jeder Art und einer Sekretärin im Vorzimmer, mit der ich nichts anfangen konnte, als sie freundlich zu begrüßen und sie dann ihrer Coca-Cola-Flasche zu überlassen, da ich noch nicht imstande gewesen wäre, auf Englisch auch nur einen Brief zu diktieren. Ich war nicht gewohnt, in einem Büro zu arbeiten. Ich erledigte dort meine Privatpost und mühte mich an dem Drehbuch, das man mir zugewiesen hatte, abends und nachts in meinem Hotelzimmer. Von Zeit zu Zeit ging in meinem Büro das Telefon und die Stimme der Chefsekretärin des Studiochefs fragte: How is your work going on? Wie steht's mit Ihrer Arbeit? Very well, sagte ich. Thank you, sagte sie. Sonst kümmerte man sich wenig um mich und die erfahrenen Schicksalsgenossen sagten mir, die Hauptsache sei, dort gesehen zu werden, zum Beispiel beim Lunch in der prominenten Kantine. Im Übrigen solle man sich ja nicht überanstrengen.
NDR 3 am
früherer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass Zuckmayer seine Autobiografie nicht streng chronologisch erzählt hat. In unserer Lesung sind wir von diesem wohldurchdachten Prinzip abgewichen, da wir nur eine schmale Auswahl geben konnten. Im Buch setzt Zuckmayer in der Mitte seines Lebens ein, mit dem Kapitel Ein Augenblick gelebt im Paradiese, das die Jahre 1926 bis 1934 in Hendorf am Wallersee beschreibt. Es ist ein mythisch überhöhter Augenblick, schon bedrängt von den politischen Wolken und Gewittern der Zeit. Es folgt das zweite Kapitel Austreibung, das zeitlich anschließt mit den Jahren 1934 bis 1939. Auch der Weg ins Exil hat seine mythische Komponente, durchaus in Analogie zur biblischen Vertreibung aus dem Paradiese. Die Austreibung führt Zuckmayer zunächst in die Schweiz, später ins Exil nach Amerika. Vor der Amerikareise liegt die erste große Zäsur des Buches. Jetzt wendet sich der Blick zurück in die Kindheit und Jugend des Autors. Sie werden in vier Kapiteln erzählt. Das zeitlich erste und somit das dritte des Buches heißt »Ein Blick auf den Rhein« und schildert die Jahre bis zum Ersten Weltkrieg. Das folgende vierte Kapitel handelt von der Kriegserfahrung. Es steht im Zentrum des Buches und trägt wie dieses den Titel »Als wär's ein Stück von mir«. Dann folgen die beiden Kapitel, das fünfte und sechste, die die Jahre der Weimarer Republik beschreiben, die erfolgreiche Laufbahn des jungen Dramatikers und die Freundschaften mit Brecht und Horvath, Gerhard Hauptmann und Peter Suhrkamp, Hans Schiebelhut und Joachim Ringelnatz. Mit dem sechsten Kapitel schließt der große Exkurs und Lebensrückblick und das siebte, Abschied und Wiederkehr überschrieben, beschreibt die Exiljahre in Amerika und die Rückkehr nach Deutschland. In diesem Kapitel sind wir in unserer Lesung angekommen. Wir hörten von Zuckmayers Zeit in New York und später in Hollywood in der Vorhölle, wie das Zentrum der amerikanischen Filmindustrie genannt wurde. Hier konnte der Autor nicht lange aushalten und es fiel der Entschluss, zum einfachen bäuerlichen Leben zurückzukehren und eine Farm in den Wäldern von Vermont zu mieten. Davon wird nun im nächsten Leseabschnitt die Rede sein. Hören Sie wieder Karl Zuckmayer.
Voici le Vermont. Da seht die grünen Berge, soll der französische Entdecker und Eroberer Samuel de Champlain ausgerufen haben, als er im frühen 17. Jahrhundert in Begleitung eines katholischen Priesters, einiger indianischer Scouts und Coureurs de bord von Kanada über den nach ihm genannten großen See hinüberkam und als erster weißer Mann die endlosen Wellen der bewaldeten Hügel und Bergketten sah. Daher hat Vermont seinen Namen und deshalb wird er auf der zweiten Silbe betont, nicht auf der ersten, wie es im Englischen korrekt wäre. Trotz der Autostraßen, die das Land durchziehen, dann und wann einen Pass überqueren, aber hauptsächlich seinen Tälern und Flussläufen folgen, trotz einiger mittelgroßer Städte, die mit der Zeit entstanden sind, hat sich das Bild der grünen Berge bis heute nicht wesentlich verändert. Wenn man von unserer Farm, die auf einem grasigen Hügel zwischen den Wäldern lag, nur 10 Minuten auf einen anderen, etwas höher gelegenen Hügel ging, über Wiesen und offenes Weideland, wir nannten ihn die Alm, sah man von dort nichts als ein Meer von Waldgebirgen, die sich nach allen Himmelsrichtungen bis zum Horizont ausdehnten. Kein Haus war da zu sehen, obwohl man hunderte von Meilen überblickte, auch nicht der Rauch von einem Haus. Die nächsten Farmen waren ebenso isoliert und waldversteckt wie die unsere. Im Frühjahr 1941 hatten wir uns endgültig entschlossen, die New Yorker Wohnung aufzugeben und das Wagnis des Farmerlebens zu beginnen. Wir hatten nicht die Illusion, dass dies ein Weg zum Wohlstand sei, aber es erschien uns als die letzte und einzige Möglichkeit, unser Dasein durch freie, selbstgewählte Arbeit zu fristen. Für mich empfand ich das als eine Rettung aus einer unwürdigen und ausweglosen Existenz, und ich kann fast sagen, dass es eine Lebensrettung wurde. Von den Härten des Alltags, der uns erwartete, hatten wir noch keine Vorstellung. Aber wir wussten, dass wir dort finden würden, was uns nirgends anders mehr vergönnt war, ein Heim. Zweimal waren wir als Besucher und Sommergäste in Vermont gewesen. Zu den wenigen Eingeborenen, die wir kennengelernt hatten, fühlten wir uns mehr hingezogen als zu den Städtern, Literaten, Journalisten, Politikern und Künstlern, die in der Ferienzeit Dorothy Thompsons Haus umschwärmten. Ich hatte in tagelangen Wanderungen immer allein, nur von Dorothys großem zottigen Farmhund Bongo begleitet, die Wälder durchstreift, die Tiere, Pflanzen, Gewässer kennengelernt. Ich wusste, wo der alte, kaum mehr kenntliche Appalachian-Trail zwischen vermoosten Felsen durch Gestrüpp und Bachschluchten lief, auf dem die Indianer vom südwestlichen Georgia bis zum nordöstlichen Maine gezogen waren. Ich kannte die heute noch ungefällten Speerbäume, riesige Nadelhölzer auf isolierten Kuppen, von deren Wipfeln sie das Land überschauten. Ich hatte in versteckten Teichen Biber bei ihrem Dammbau beobachtet, war in einem mannshoch verwachsenen Himbeerschlag einer großen Bärin mit zwei Jungen begegnet. Keine sehr ratsame Begegnung, denn wenn man den Jungen zu nahe kommt, werden die sonst scheuen und harmlosen Bären manchmal gefährlich. Mich lockten die Wälder und das Abenteuer ihrer Weglosigkeit, denn es gibt dort keine Wege für Spaziergänger, nur Nutzwege von Farm, zu einer Weide, zu einem Holzschlag. Die Einsamkeit war für mich eine Schutzhülle, eine Zuflucht, ein Trost. Von Landwirtschaft verstand ich nichts, aber ich war gewiss, dass ich das leichter erlernen könne als irgendeine technische Arbeit in der Stadt. Es war die einzige praktische Tätigkeit, zu der ich ein gewisses Talent und vor allem Neigung verspürte. Ich war gesund und kräftig, und in Amerika ist es nichts Ungewöhnliches, dass jemand auch in reiferen Jahren mit einem Beruf beginnt, den er vorher nie ausgeübt hat. Warum sollte uns nicht gelingen, womit sich viele Menschen, die in der Krisenzeit um Vermögen und Stellung gekommen waren, am Leben erhalten hatten? Unsere europäischen Freunde schüttelten den Kopf, aber die Amerikaner nickten uns aufmunternd zu. Ihnen, in deren Erbmasse immer noch der Geist der alten Pioneers vorherrschend ist, erschien das als eine gute, tapfere und vernünftige Lösung. Natürlich brauchten wir für den Anfang etwas Kapital, wenn auch nur ein geringes. Eine amerikanische Freundin bot uns aus eigener Initiative eine Anleihe an, ohne dass ich sie darum gebeten hätte, nur weil ihr unser Vorhaben gefiel. Der Verleger Alfred Harcourt, der mich in vieler Hinsicht seiner Originalität und menschlichen Einfachheit an den alten Samuel Fischer erinnerte, zahlte mir einen anständigen Vorschuss, obwohl er nicht annahm, dass ich mich zu einem amerikanischen Erfolgsautor entwickeln werde, sondern gleichfalls nur, weil ihm unser Vorhaben gefiel. Weil es ihn freute, dass ein in seinem Beruf erfolgloser Emigrant auf andere Weise versuchen wollte, in diesem Land Wurzeln zu schlagen, nämlich die ursprünglich amerikanische, mit seiner Hände Arbeit und ganz auf sich selbst gestellt. So hatten wir gerade genug, knapp genug, um anzufangen, den geeigneten Platz zu suchen, den ersten Winter, in dem die Farm noch nichts eintragen konnte, zu überdauern, den ersten Grundstock von Farmtieren und die nötigsten Gerätschaften, diese größtenteils auf Abzahlung bei einem Versandhaus anzuschaffen. Auch die Winterausrüstung, schweres Schuhwerk, Wollsachen, geflochtene Schneeschuhe, Skier, ohne die man oft nicht bis zur nächsten Straßenecke kam, wurden auf Abzahlung gekauft, deren Raten sich über 2 Jahre verteilten. Meine Frau fuhr in einem erstaunlich billig erworbenen, aber gleichfalls abzustotternden, gebrauchten Wagen im Land umher, um sich Farmen anzusehen, die im Lokalblättchen, dem Vermont Standard, zur Verpachtung oder zum Verkauf annonciert waren. Immer kehrte sie ergebnislos zurück. Die meisten waren zu teuer, hätten zu viel Einrichtungskosten erfordert oder waren ungünstig gelegen. Ich ging eines Sommertags einen vergrasten Waldpfad entlang, etwa 3 Meilen von dem kleinen Ort Barnard entfernt, nur um herauszufinden, wo er mich hinführen würde. Plötzlich öffnete sich der Wald. Ich sah einen großen Teich, der von einem aus dem Waldgelände herabfließenden Bach gespeist wurde, und dahinter in geringer Entfernung auf einem freien Hügel gelegen, ein einsames Farmhaus mit altersgrauem Schindeldach und geschindelten Außenwänden, dessen Form und Proportionen mich entzückten. Es war mit einer großen angebauten Scheune, einem abseits stehenden, schon etwas baufälligen Stallgebäude und einer auf Steinsockeln errichteten Kornscheuer, die an die Stadel im Wallis erinnert, völlig zweckbedingt und gerade dadurch von einer eigenartigen, absichtslosen Schönheit. Man sah auf den ersten Blick, dass es unbewohnt war, die meisten Fenster mit Holzläden verschlossen, die steinerne Türschwelle vermoost, kein bebautes Feld, kein Vieh weit und breit. Aber auf dem offenen Rasenstück zwischen einigen Ulmen und Eschen vor dem Haus, an dem der schmale Weg vorbei und dann wieder hügelab durch den Wald führte, war ein alter Mann damit beschäftigt, das hoch emporgewucherte Gras mit einer Sense zu mähen. Er war, wie sich dann herausstellte, erst 60, sah aber viel älter aus, mittelgroß, hager, glatt rasiert, mit Glatze und wenigen grauen Haaren am Hinterkopf, schmalen Lippen und einer Drahtbrille vor den klaren, scharf blickenden Augen. Viele Vermonter Waldfarmer haben solche Gesichter, die auf den Fremden eher wirken wie die von Bahn- oder Postbeamten. Der Mann trug einen Overall aus verblichenem Leinen, der die Spuren vieler handwerklicher Tätigkeiten zeigte. Gras und Erdflecken, ein wenig Ölfarbe, Baumharz, mit langen Hosen, die Träger über die Schultern gezogen, darunter ein gestreiftes Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Der Wetzstein für das Sensenblatt steckte in seiner Außentasche, in der anderen ein kleiner Hammer zum Ausklopfen von Scharten. Ich sah, dass auf einem alten Sägebock neben der Scheunentür ein einfacher Straßenanzug mit weißem Hemd und Kragen lag, in dem er wohl hergekommen war. Er schaute mich an, ich schaute ihn an, dann sagten wir beide, "How do you do?" Denn hier war New England, wo sich Fremde nicht mit Hello, Hi oder Howdy begrüßen. "Haben Sie Durst?" fragte der Mann, da er wohl die Schweißtropfen von der Wanderung auf meiner Stirn sah. "Ja," sagte ich. "Kommen Sie herein," sagte er, "trinken Sie. Ist das beste Quellwasser im ganzen Land." Er öffnete eine Seitentür neben der Scheune, die direkt in die ebenerdige Küche führte. Das war ein riesiger, langgestreckter Raum. Ich schätzte die Tragbalken der Decke auf mindestens 20 Meter und sah sofort, dass sie sehr alt sein müssten, noch mit der Hand behauen. Die Küche war völlig leer, bis auf einen Holzstuhl und einen rußgeschwärzten Feuerherd, einen sogenannten Glenwood Stove, der mit Holz oder Kohle geheizt werden kann. In der Ecke beim rückwärtigen Fenster kam ein gebogenes Bleirohr aus der Wand, aus dem ein starker, klarer Wasserstrahl floss, und in die Bohlen des Fußbodens war ein Fass eingelassen, in dem sich das Wasser wie in einem Becken sammelte und vermutlich durch ein anderes Rohr unter dem Boden wieder abströmte. Dies war, wie ich dann erfuhr, die einzige Wasserversorgung im Haus. Er nahm eine große altmodische Porzellantasse, die an einem Haken neben dem Wasserrohr hing, spülte sie aus, ließ sie volllaufen und reichte sie mir. Dabei nahm sein Gesicht einen Ausdruck von Stolz an, wie wenn ein Weinbauer in der Pfalz oder an der Mosel einen Besucher von seinem besten Jahrgang kosten ließe. Ich trank. Und ich glaubte ernstlich, glaube es heute noch, nie in meinem Leben ein so gutes, reines, erquickendes Wasser getrunken zu haben. Es war erdkalt und waldesfrisch. "Gute Quelle", sagte der Mann, "hat mein Großvater gefasst, 300 Fuß höher im Wald droben. Hat genug Druck, läuft Sommer und Winter gleich stark." "Sie leben nicht hier?" fragte ich ihn. "Nein", sagte er, "aber ich bin hier geboren." Wieder war eine Art von bescheidenem Stolz in seiner Stimme, als spreche jemand von seinem Stammschloss, aber ich glaubte auch eine geheime Betrübnis herauszuhören. "Wollen Sie sich so ein altes Farmhaus ansehen?" fragte er. "Steht hier seit 1783, hat sich nicht viel verändert." 1783, das war für Amerika frühes Mittelalter. Das Haus war wie die meisten der alten Ansiedlungen um einen gewaltigen, aus Natursteinen aufgemauerten Chimney herumgebaut. Einen viereckigen Hauskamin und Rauchfang mit einem Durchmesser von vielen Metern, dessen Sockel tief unten im Keller stand und dessen breiter Schornstein pyramidenartig oben aus dem Dach ragte. Er war der Abzug für drei offene Feuerstellen und man konnte, wie sich später herausstellte, ohne weiteres noch zwei große Öfen daran anschließen. Die offenen Fireplaces, wir würden Kamine sagen, lagen in den drei Räumen, die es außer der Küche im Erdgeschoss gab. Der größte Kamin im Raum neben der Küche schien mir ganz ungewöhnlich. Ich hatte auch in englischen oder schottischen Landhäusern derartiges nie gesehen. Er war sehr hoch und wurde von einem einzigen kolossalen Granitstein in seiner ganzen Breite überdacht, von dem man sich nicht vorstellen konnte, wie Männer ohne mechanisches Hebezeug jemals ihn auch nur bis zur Kniehöhe hatten aufstemmen können. Und der Innenraum des Kamins hatte eine so geringe Tiefe, dass man nicht zwei Holzscheite nebeneinander, nur aufeinander legen konnte. Ich fragte, ob dieser Fireplace nicht zu flach sei, um den Rauch abziehen zu lassen, ob der Rauch des Kamins besonders bei seiner großen Öffnungsweite nicht ins Zimmer schlagen müsse. Wieder dieses kauzige, gutmütig-spöttische Lachen. Die in der alten Zeit, sagte der Mann. Die haben gewusst, wie man einen Abzug baut. Die haben das nicht berechnet, die haben es einfach gewusst. Wenn man den richtig heizt, riechen sie den Rauch nicht mal in der Stube. In meiner Kindheit im Winter haben wir alle hier geschlafen und in der kältesten Nacht nicht gefroren. Natürlich, einer muss immer aufstehen und nachlegen. Mit diesem letzten Satz zeichnete er, noch bevor ich es ahnte, mein Schicksal für viele kommenden Winter voraus. Der Raum war noch viel größer als die Küche und mit noch viel längeren handbehauenen Deckbalken versehen. Er hatte etwas Imposantes, Grandioses, wie eine Halle im Schloss Gillon. Doch es ging ein freundliches, wohnliches Behagen von ihm aus, zumal er durch 6 Fenster Licht bekam. Er war völlig leer, bis auf einen gebrechlichen Schaukelstuhl und einen kleinen, wackeligen Tisch. In einer Ecke sah ich eine Drahtmatratze, auf der eine Wolldecke und ein flaches Kissen ohne Überzug lag. Ich dachte mir, dass der seltsame Mann auf diesem spartanischen Lager manchmal übernachten würde, und so war es auch. Ein paar altertümliche große Betten im Nebenraum waren unbenutzt. Das ganze Haus, mit Ausnahme des Kaminbaus und des gewölbten Kellers, war aus Holz. Eine steile Holztreppe führte zu einem oberen Stockwerk hinauf, dessen Mitte von der mächtigen Steinpyramide des Chimney beherrscht war. Es gab dort viele leeren Raum, aber nur ein einziges von Wänden abgegrenztes Zimmer. »Wäre da droben nicht Platz für ein paar andere Zimmer?«, fragte ich. »Platz genug«, sagte der Mann, »haben Sie nicht gebraucht.« »Das ist ein schönes Haus«, sagte ich. »Das Schönste, das ich kenne«, sagte er. Wir verließen das Haus durch die angebaute Scheune, die sehr geräumig war. Ich dachte mir, dass man sie als Garage und Geräteraum benutzen und außerdem noch eine Unmenge Feuerholz da aufstapeln könne. An der Wand lehnten eine zweite Sense, ein Spaten und eine Hacke, eine große und eine kleinere Axt, eine Säge, auch eine Angelrute, wie man sie zum Forellenfischen benutzt. Ein Schleifstein stand in der Ecke, der mit einer Handachse zu drehen war. Unter dem hohen Dach gab es einen Heuboden. Ich sah einen kleinen, nach außen an die Scheunenwand angebauten Raum. Es war ein Holzabort mit 2 Sitzlöchern nebeneinander, wie man das in vielen alten Farmhäusern findet. In manchen gibt es noch ein drittes, kleineres Sitzloch in der gleichen Bank für ein Kind, sodass die Familie in Notfällen nicht aufeinander zu warten braucht. Es hing dort eine Petrollampe, auch in der Küche hatte ich eine solche gesehen, und ein paar hölzerne Kerzenständer. Sonst gab es keine Beleuchtungskörper im Haus. Wir gingen in die Sonnenhelle hinaus, setzten uns auf die Steinstufe vor der Küchentür. Mich überkam ein kaum erklärliches Wohlbehagen, fast etwas wie Glücksgefühl, für das es keine andere Ursache gab als den Anblick der Landschaft, die das alte Haus umfriedete. Nach Osten stiegen die Wälder an, sie waren so dicht, als ob man sie nie gerodet hätte. Man sah viel Zuckerahorn, Roteichen, Eschen und Buchen, Weißbirken und gelbe Birken, deren Rinde eine bronzeglänzende Haut besitzt, dazwischen eingesprengt tief dunkelgrüne Fichten- und Kiefernbestände. Auch nach den anderen Himmelsrichtungen schloss sich der Wald zu einem großen Rahmen. Dicke alte Baumstämme und frisches Jungholz. Der leichte Mittagswind bewegte die Wipfel, im Süden fern die blaue Kuppe des Mount Ascotney. Ein paar Vogelstimmen, das Murmeln des Bachs, der auf der anderen Seite des Wegs durch einen tiefen, umbuschten Einschnitt floss. Großer, weit gewölbter Himmel. Der Mann zog ein Päckchen Zigarren aus der Tasche, bot mir eine an. Wir rauchten. »Wie viel Land gehört zu der Farm?«, fragte ich dann. Er zeichnete mit dem Finger den Horizont ab. »Alles, was Sie da sehen, 180 Acres. Nach rückwärts ein Stück offenes Land, wo wir früher die Felder und Weiden hatten, dann wieder Wald. Das möchte ich gern einmal umgehen, dieses Gebiet«, sagte ich. Er lachte. »Dazu brauchen Sie mehr als 3 Stunden«, sagte er, »wenn Sie ein guter Waldgänger sind. Viel Felsen und Unterholz.« »Und das gehört alles Ihnen?« »Ja«, sagte er, »mir allein. Ich habe zwar einen älteren Bruder, aber den habe ich ausgekauft. Wollte das alte Ding selbst behalten.« »Und warum betreiben Sie die Farm nicht mehr?« Er brummelte etwas vor sich hin und kniff die Lippen zusammen. »Chef in Woodstock«, sagte er dann, »Frau, Kinder, habe kaum etwas Zeit, um manchmal raufzukommen, ein bisschen Gras vor der Tür wegmähen, nachschauen, dass nichts verfällt.« »Und der Teich drüben«, fragte ich, »der ist fast wie ein kleiner See. Gehört er auch dazu?« Den haben wir vor 50 Jahren gemacht, sagte er und hellte sich wieder auf. Bach abgestaut, Steinmauer, Weidengeflecht, mit Lehm verstopft. Sieht jetzt aus, als wäre es immer so gewesen. Ja, sagte ich, sieht aus wie ein Naturteich. Voller Forellen, sagte er, aber ich fische nicht mit der Fliege, nehme Heuschrecken. Die zappeln auf dem Wasser, dann beißen sie besser. Haben Sie je daran gedacht, fragte ich nach einer Weile, diesen Platz zu vermieten oder zu verpachten? Er schaute mich eine Zeit lang an, prüfend, auch etwas erstaunt. Bis jetzt noch nicht, sagte er dann langsam, aber ich könnte dran denken. Wir schwiegen wieder, ich begann nachzudenken. Ich suche eine solche Farm, sagte ich, aber es wird nicht gehen. Warum? Fragte er. Nun, ich müsste oben noch 2 bis 3 Zimmer haben und elektrischen Strom und ein Badezimmer mit Wasserklosett und eine Wasserleitung im Haus, einen Boiler für heißes Wasser. Ich habe eine Frau und 2 Töchter, die in ihren Ferien hier mit uns leben müssten. Ich denke daran, es mit Farmen zu versuchen. Da muss auch der Stall da hinten in Ordnung sein. Das kostet viel Geld, so viel habe ich nicht. Er schaute mit einem merkwürdig versonnenen Blick vor sich hin. Sie kommen von drüben, sagte er dann. Ja, ich bin geborener Deutscher und komme aus Österreich. Haben Sie dort schon gefarmt? Nein, aber ich denke, ich könnte es lernen. Er kaute an seiner Zigarre. Die Kosten für die Einrichtung, sagte er plötzlich, würde ich übernehmen. Wenn Sie mit mir einen Pachtvertrag machen wollen, sagen wir, auf 2 Jahre zunächst. Würden noch ein paar Öfen stellen und den Stall herrichten. Müsste auch Kanalisation gemacht werden, Sickergrube für Bad und Klosett. Wann möchten Sie einziehen? Er war auf einmal ganz lebhaft geworden. Am liebsten heute, sagte ich. Wie viel würden Sie für die Pacht verlangen? $50 im Monat, sagte er, ohne nachzudenken. Dafür haben Sie das Haus und die Landnutzung, können auch im Wald Ihr Brennholz schlagen. Ist genug da. Es verschlug mir für einen Augenblick die Sprache. Ein Pachtpreis von $50 im Monat für dieses Haus und dieses große Gelände war fast geschenkt, wenn der Besitzer auch noch die Installationskosten tragen wollte. Wäre schön, sagte er hoffnungsvoll, wenn der alte Platz wieder bewohnt und bebaut würde. Habe nie dran gedacht. Wäre schön, falls Sie es ernst meinen. Ja, sagte ich, ich meine es ernst, aber Sie kennen mich gar nicht. Doch, sagte er, seit 10 Minuten und Sie mich genauso lang. Abgemacht? Er streckte mir die Hand hin, ich nahm sie. Er schlug mit der linken den Griff der beiden Hände durch. Abgemacht. Und wann wollen wir Vertrag machen, fragte ich. Soll ich einen Notar verständigen? Wozu, sagte er. Sie schreiben mir einen Brief, 2 Jahre, $50 im Monat, das genügt. Alles andere wegen der Einrichtung besprechen wir dann. Vielleicht kommen Sie mal nach Woodstock nächster Tage. Ich bin Joseph Ward, Eisenhandlung, landwirtschaftliche Maschinen, auch American Express Station, Mains and Ward, Main Street. Ich bin von 8 bis 12 und von 2 bis 6 immer da. Können jederzeit kommen. Gern, Mr. Ward, sagte ich und nannte ihm meinen Namen. Komischer Name, sagte er gut gelaunt. Soll ich Ihnen den Namen und meine Adresse in Barnard aufschreiben? Nicht nötig, werde ich schon lernen mit der Zeit. Ich sehe Sie dann in Woodstock. Wir schüttelten uns nochmal die Hände, ich ging. Am übernächsten Tag saß ich mit meiner Frau, der ich vorher die Farm gezeigt hatte. Als wir kamen, schöpften gerade 2 Hirsche aus dem Teich. In Mr. Wars mit allen möglichen Geräten, Werkzeugen, Farmzubehör, vollgestopfter Eisenhandlung. Als wir sie verließen, waren wir Pächter der Backwoods Farm. In der ersten Septemberwoche des Jahres 1941 bezogen wir die Farm. Wir hatten in New York von einem deutschen Emigranten, der auf komfortablere Weise hatte auswandern können als wir, ein paar prächtige alte Möbelstücke erstanden, für wenig Geld, da er keine Verwendung dafür hatte. An einem Septemberabend, an dem Mr. Ward tagsüber beim Möbelschleppen geholfen hatte, es war einer jener durchdringend klaren, sprühenden Vorherbsttage gewesen, wie sie in Vermont häufig sind, stand er mit mir bei Einbrechen der Dunkelheit auf der Hügelkuppe neben dem Haus, und wir beobachteten, wie sich aus einem grünlich flackernden Halbkreis am Himmel ein gewaltiges Nordlicht gebar. Es war nicht ein, es war eine Vielzahl von Nordlichtern, deren gebündelte Strahlen, teils wie die Streifen von Scheinwerfern, teils wie das Wehen und Fluten einer ungeheuren bleichen Feuersbrunst, nach allen Richtungen übers Firmament zuckten. Nordlichter sind in dieser Gegend nicht selten, zu bestimmten Jahreszeiten alltäglich. Dieses aber, das man im ganzen östlichen Amerika sehen konnte, auch mein Freund, der Dichter Schiebelhut, beobachtete es um dieselbe Stunde in Long Island, hatte etwas völlig Ungewöhnliches, gleichsam Übernatürliches. »Habe in meinem Leben nie so ein Nordlicht gesehen«, sagte Mr. Ward, und er fügte sonst jedem Aberglauben Abhold nachdenklich hinzu, »hat vielleicht etwas zu bedeuten«, »sieht wie ein Vorzeichen aus.« Ich musste an das Nordlicht denken, das im Februar 1938 vor dem Ende Österreichs dort erschienen war. Was für ein Ende oder was für ein Anfang stand jetzt bevor? Ich weiß, ich werde alles wiedersehen und es wird alles ganz verwandelt sein. Ich werde durch erloschene Städte gehen, darin kein Stein mehr auf dem anderen Stein. Und selbst wo noch die alten Steine stehen, sind es nicht mehr die altvertrauten Gassen. Ich weiß, ich werde alles wiedersehen und nichts mehr finden, was ich einst verlassen. Der breite Strom wird noch zum Abend gleiten, auch wird der Wind noch durch die Weiden gehen, die unberührt in sinkenden Gezeiten die stumme Totenwacht am Ufer stehen. Ein Schatten wird an unserer Seite schreiten und tiefste Nacht um unsere Schläfen wehen. Dann mag er schauernd in den Morgen reiten, wer lebend schon sein eigenes Grab gesehen. Ich weiß, ich werde zögernd wiederkehren, wenn kein Verlangen mehr die Schritte treibt. Entseelt ist unseres Herzens Heimbegehren, und was wir brennend suchten, liegt entleibt. Leid wird zu Flammen, die sich selbst verzehren, und nur ein kühler Flug von Asche bleibt, bis die Erinnerung über dunklen Meeren ihr Ewigzeichen in den Himmel schreibt. Dieses Gedicht hatte ich im Jahr 1939 geschrieben, bevor noch eine Bombe auf Deutschland gefallen war. Ich schrieb es damals in Hollywood zu Beginn des Krieges, in einer Zeit, in der mir das Elend in der ursprünglichen Wortbedeutung nichts anderes als das Ausland, in das man vertrieben ist, die Fremde, das Exil, bewusst wurde, ein unabänderliches Schicksal. »Elegie von Abschied und Wiederkehr«, nannte ich das Gedicht. Ich zeigte es nur meiner Frau und wenigen vertrauten Freunden. Dann habe ich viele Jahre kein Gedicht mehr geschrieben. Jetzt nahte die Stunde der Wiederkehr, aber sie wurde noch durch eine lange Wartezeit verzögert. Und jetzt hatte das Heimbegehren sich neu beseelt, in Furcht und in Hoffnung. Am ersten Tag in Berlin, der mit der Vorstellung bei den verschiedenen Dienststellen ausgefüllt war, hatte ich Mirl und Peter Surkamp verständigt. Sie wohnten jetzt in einem Haus in Zehlendorf, in das auch die Reste des ehemaligen S. Fischer Verlags gerettet worden waren, den Surkamp bereits neu aufbaute. Gegen Abend fuhr ich mit der Untergrundbahn zu der mir von Mirl angegebenen Station. Sie stand blass, mager, in einem armseligen Mantel, droben am Ausgang des Treppenschachtes und streckte mir die Hände entgegen. Lange konnten wir nicht sprechen, während wir durch die stille Seitenstraße zu ihrer Wohnung in der Forststraße gingen. Peter Surkamp lag bleich, hohläugig im Bett, das Zimmer war kalt. Er war an einem Rückfall der schweren Lungen- und Rippenfellentzündung erkrankt, die ihm außer anderen unheilbaren Gesundheitsschäden seine lange Haft in einem der schlimmsten Konzentrationslager eingebracht hatte. Wenn man ihn anschaute, glaubte man einen Sterbenden zu sehen, doch waren seine Wolldecken von Manuskripten, Korrekturbögen und Korrespondenzen überhäuft. Er behielt seinen Bleistift in die abgemagerten, klammen Händen. Wenn ich je ein Beispiel erlebt habe, dass der Geist den Körper beherrschen kann, dann war es das seine. Mirl hantierte im Mantel mit dicken Wollstrümpfen in der Küche. Das Einzige, was sie ihm auf einem Spirituskocher bereiten konnte, war eine dünne, aber heiße Kartoffelsuppe, kraft- und fettlos. Derartiges war damals und noch 2 Jahre lang die Hauptnahrung der meisten Deutschen. Höchstens Schwerarbeiter erhielten eine knappe Sonderration zugeteilt. Studenten und Intellektuelle mussten mit einem Minimum an Kalorien für einen ganzen Monat auskommen, einer Ration, die heute in der Bundesrepublik kaum den Bedarf für einen Tag decken würde. Peter Suhrkamp hatte trotz seines geschwächten Zustands kein Bedürfnis nach Essen, aber nach Alkohol, der ihn erwärmte und dessen Nährgehalt seine Energien steigerte. Ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, an diesem ersten Tag Lebensmittel zu besorgen. Aber ich hatte noch aus Amerika eine Flasche Whisky und eine Flasche Cognac mitgebracht. Damit verbrachten wir die Nacht. Mein geheiztes Zimmer im Harnack-Haus, wo man Besucher mit amerikanischem Regierungsauftrag unterbrachte, blieb leer. Das Erste, was Peter tat, bevor wir auch nur ein paar Worte gewechselt hatten, war, eine Telefonverbindung zu meinen Eltern in Oberstdorf anzumelden. Ich hatte das schon am Vormittag gleich nach meiner Ankunft vom amerikanischen Hauptquartier aus versucht, aber man hatte mir bedeutet, dass die offiziellen Fernleitungen nur für dienstliche Gespräche zur Verfügung stünden. Nach Stunden bekamen wir die Verbindung. Sie wurde immer wieder unterbrochen. Die Verständigung war schwach. Ganz fern und leise hörte ich die Stimme meiner Mutter, die man in der kleinen, bescheidenen Pension, in der die Eltern lebten, aus dem Bett geholt hatte. Die Eltern konnten nicht begreifen, dass ich nicht sofort zu ihnen kommen durfte, dass ich im Dienst war und warten musste, bis mich mein Auftrag nach München führte und man mir dort einen Wochenendurlaub ins Allgäu genehmigte. Noch war die lange Zeit des Wartens für uns nicht vorüber, aber ich war im Lande und man konnte die Tage zählen. In dieser Nacht erzählte mir Peter Suhrkamp, oft von Hustenanfällen unterbrochen, in einer fiebrigen Unermüdlichkeit und dennoch mit einer großen distanzierten Ruhe, als berichte er Vorgänge aus historischen Zeiten, die Geschichte ihres Überlebens. Sie waren 4-mal ausgebombt worden, immer nur mit knapper Not davongekommen, hatten all ihre Habe verloren. Und von seiner Verhaftung, der schändlichen Denunziation, durch die sie erfolgt war, der furchtbaren Leidenszeit im KZ. Er müsse da, sagte er mir, alles einmal aussprechen, gleichsam um vor einem Zeugen sich selbst Rechenschaft abzulegen. Dann nahm er mir das Wort ab, von den Einzelheiten seiner Erlebnisse, von den Grausamkeiten, die er im Konzentrationslager mit ansehen musste und denen er selbst unterworfen war, nie anderen zu erzählen und vor allem niemals darüber zu schreiben. Die Schilderung von Grausamkeiten, meinte er, schrecke nicht ab, sondern errege den im menschlichen Unterbewusstsein vorhandenen Trieb zur Grausamkeit, die geheime Lust an ihrer Vorstellung im Tun und im Erleiden, und damit würden die bösen Geister wieder aufgerührt und neu gerufen. Ähnlich sei es mit Kriegsbüchern, auch wenn sie gegen den Krieg gerichtet seien. Ich habe dieses Wort gehalten, weil ich glaube, dass er recht hatte. Hier ist Schweigen kein Verschleiern, sondern ein Überwinden. Die Fantasie ist eine ebenso abgründige wie erlösende Gewalt. Man tut gut, das Teuflische, das in ihren Tiefen schlummert, nicht zu wecken, sondern nach ihren lichteren Sphären zu streben, ihrer Vox Coelestica zu lauschen, ihre Vox Humana zu beschwören. In dieser Zeit hatte ich zweierlei Glück, das eine helfen zu können, Not zu lindern, das andere vielleicht das größte und gnadenreichste, das mir in meinem ganzen Leben beschieden war, nicht hassen zu müssen. Ich weiß nicht, wie ich empfunden hätte, wäre mir die Mutter ermordet worden. Wäre mein Vater, der fast erblindet, nicht ohne sie hätte weiterleben können und wollen, in Kummer und Not zugrund gegangen. Aber sie lebten, ich konnte sie wiedersehen. Und meine Mutter hatte sogar von einem Nazi, auch das kam vor, Gutes erfahren, dem Ortsgruppenleiter von Oberstdorf, der ihre nicht-arische Abkunft, als sie sich nach der Mainzer Ausbombung hier anmelden musste, in den Papieren vertuschte, um sie vor einer möglichen Verfolgung oder Demütigung zu bewahren. Ein unbekannter Mensch in der Maske des bösen Feindes hatte meinen Eltern Gutes getan. Und meine Freunde, die von Deutschlands Henkern gehängten, waren für die gute Sache in den Tod gegangen, hatten ein großes Beispiel gesetzt. Ich brauchte nicht zu hassen. Als wir fort mussten, mir war, als läge ein Jahrhundert dazwischen, hatten wir eine gewisse Vorstellung, wie es wäre, wenn man wiederkommt. Sie war falsch und wir wussten, dass sie falsch war. Auch klammerten wir uns aus Gründen der Selbsterhaltung nicht an solche Gedanken. Man verbannte sie aus dem Kopf, aus den Gesprächen, sogar aus den Träumen, um da, wo wir nun waren, leben zu können. Dennoch hatte man eine geheime Vorstellung davon, wie das sei, wiederzukommen. Und in dieser spielte für mich die Stadt Zürich eine besondere Rolle. Denn in Zürich, da war das Theater. Damals das einzige freie Theater von Format im deutschen Sprachgebiet. Dort hatte ich im Jahre 1938 meine letzte Uraufführung erlebt. Dort sollte ich jetzt erleben, woran ich nicht mehr geglaubt hatte. Meine Frau war inzwischen mit einem Hollandboot, einem Schwesterschiff dessen, auf dem wir ausgewandert waren, herübergekommen und, da ihr Deutschland verschlossen war, sofort in die Schweiz gefahren. Hier wurde sie von Freunden erwartet und umhegt. Gleich nach dem Kriegsende erhielten wir von Pierre und François Perlot, in deren Hotel Bellevue wir das letzte Jahr vor der Überfahrt verbracht hatten, aus Chardon ein Kabel: Toujours invité, venevit, immer hier eingeladen, kommt bald. In Zürich lebte Josef Halperin, der schon zu meinem Heidelberger Freundeskreis gehört hatte. Lebte Kurt Hirschfeld, Dramaturg und Vizedirektor des Schauspielhauses. Gab es die einzigartige Lilli Reif, deren Gastfreundschaft besonders Künstlern, Musikern, Schriftstellern gegenüber Legende geworden ist. Aber vor allem Heinz Hilpert war da, mit seiner Nuschka, die er unterm Zwang der Nürnberger Gesetze nicht hatte heiraten dürfen. Er hatte sie damals, bevor ihr als Jüdin das Schlimmste geschehen wäre, in die Schweiz retten können. Hier waren sie nach Jahren vereint, sie wurde bald seine Frau. Er selbst war von der Kriegszeit hart mitgenommen. Sein einziger Sohn aus erster Ehe, an dem er unendlich gehangen hatte, ein begabter junger Cellist, war noch kurz vor der Kapitulation gefallen. Doch Hilpert war von ungebrochener Arbeitskraft und jetzt probte er im Schauspielhaus mein Stück des Teufels General. Die Uraufführung war für die Zeit.